RD Sounds.
Secondo me è un posto negativo.
Für mich ist das Gefängnis ein negativer Ort, weil man dort immer als schlechterer Mensch herauskommt. Das sagt Morgan. Mit 17 saß er zum ersten Mal im Gefängnis, jetzt ist er 21. Ein Problem, die Jugendgefängnisse in Italien sind überfüllt. Und das hat auch mit der Politik von der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni zu tun. Wie das zusammenhängt, das erklärt uns ARD-Korrespondentin Verena Schelter in Rom. Sie hat für ihre Weltspiegel-Dokumentation nämlich mit jugendlichen Straftätern gesprochen. Und der ARD-Korrespondent Tillmann Kleinjung ordnet ein, wie die Politik von Giorgia Meloni das Land verändert. Den Podcast findet ihr wie immer auch in der ARD-Audiothek. Heute mit mir Janina Werner. Hallo Verena.
Hallo Janina.
Für deine Weltspiegel-Dokumentation hast du ja auch Jugendgefängnisse in Italien besucht und da auch gedreht. Und irgendwie stelle ich mir vor, dass das nicht so einfach war, da reinzukommen, oder?
Ja, da hast du absolut recht. Einfach war es wirklich nicht. Wir wollten auch in Erwachsenengefängnissen drehen. Da haben wir überhaupt gar keine Genehmigung bekommen. Da ist die Situation nochmal anders, teilweise auch nochmal um einiges krasser. Aber immerhin haben wir es dann eben geschafft, in 2 Jugendgefängnissen zu drehen. Ein monatelanger Vorgang mit mehreren Anfragen und einem Vorgespräch im Justizministerium. Aber am Ende hat es ja dann Gott sei Dank geklappt.
Und gibt es irgendwas, was dich bei diesen Dreharbeiten überrascht hat?
Ja, mehrere Sachen. Also zum einen war ich in einem Jugendgefängnis in Neapel auf Nisida. Und Nisida muss man sich so vorstellen, das ist eine kleine Insel mitten im Golf von Neapel. Und ganz obendrauf befindet sich das Jugendgefängnis. Und ich habe, muss ich zugeben, immer mal wieder vergessen, wo ich mich gerade befinde. Also im Sinne von, ich bin hier im Gefängnis. Denn man muss sich vorstellen, man steht da auf so einer Art Terrasse oder auf einem Balkon und hat einen 1A-Blick auf Capri. Die Landschaft ist unbeschreiblich schön. Und dann kommt noch dazu, dass dieses Gefängnis auch besonders ist. Es gilt als so eine Art Vorzeigegefängnis. Wenig Mauern, wenig Gitter. Und ich kam mir manchmal mehr vor wie auf so einem Schulhof, kann man sagen, oder einem Internat vielleicht, als wie in einem Gefängnis. Das hat mich sehr überrascht. Und was mich auch überrascht hat, auch auf die Gefahr, dass es jetzt vielleicht naiv klingen mag, aber ich konnte einmal mit einem Jungen sprechen, also den haben wir auch gedreht. Und der war gerade volljährig und die Bedingung war immer, dass wir die Jugendlichen nicht nach ihren Straftaten fragen. Mhm. Ich wusste nur, dass er was Schlimmes gemacht hat. Und wir reden so und hinterher dachte ich mir so, ja, einfach ein ganz normaler Junge. Der hatte noch so ein bisschen Pickel im Gesicht, sah sehr, sehr jugendlich auch noch aus. Und dann erzählt mir aber hinterher eine Betreuerin, dass dieser Junge, mit dem ich gerade gesprochen hatte, einen anderen Jungen im Streit umgebracht hat. Und das war so ein Moment, den hatte ich mehrfach während dieser Doku, dass ich mich gefragt habe, hä, wie kann das denn sein?
Bist du denn da irgendwie zu einer Antwort gekommen? Also, ja, schwierig wahrscheinlich, ne?
Nein, also eine einfache Antwort zumindest nicht, so kann man es vielleicht sagen. Es ist schon so, dass Italien zumindest in bestimmten Landesteilen sehr speziell ist. Diesen Jungen habe ich getroffen in Süditalien, in der Region Neapel, und der ist in einem sehr schwierigen Viertel aufgewachsen. Da kann man sagen, da haben die Armut und die Camorra das Sagen und ist in einem sehr schwierigen Umfeld einfach aufgewachsen. Und das in Kombination mit auch eben dieser Armut, vielleicht einer gewissen Perspektivlosigkeit, hat halt dazu geführt, dass er diesen Weg eingeschlagen hat, den er, wie er zumindest mir gegenüber gesagt hat, bereut. Und er möchte es auch in Zukunft anders machen. Er möchte ein anderes Leben leben. Aber ja, das sind einfach komplett andere Lebensrealitäten. Und es ist teilweise schon aus meiner Warte schwierig, das wirklich nachzuvollziehen, wie es so weit kommen kann.
Du hast gerade die Camorra angesprochen. Das ist eine Mafia, ne? Das so als Begründung,
genau,
oder Erklärung,
ja,
noch.
Ja, genau. Die Camorra ist eine Organisation des organisierten Verbrechens und die ist eben in der Region Kampanien, also im Großraum Neapel, kann man sagen, besonders aktiv und beheimatet.
Und im Vordergrund soll ja auch die Resozialisierung stehen der Jugendlichen. Und wie klappt das denn auch in Italien?
Ja, es klappt in Teilen. Es ist nicht immer einfach. Das habe ich vor allem gelernt von Don Claudio Burgio. Das ist ein Gefängnispfarrer, der in Mailand aktiv ist. Don Claudio Burgio hat eine Organisation gegründet, die nennt sich Kairos. Und da setzt er sich ein für jugendliche Straftäter, die im sogenannten freien Vollzug sind. Im freier Vollzug, das kommt sehr oft vor in Italien. Das bedeutet, wenn Jugendliche kriminell geworden sind, Straftaten begangen haben, dann kommen sie ins Gefängnis oder in eine sogenannte sozialtherapeutische Einrichtung, wie zum Beispiel Kairos. Mit einer hohen Eigenverantwortung, keine geschlossenen Gitterzellen und Mauern, sondern sie könnten theoretisch raus, dürfen sie aber nicht. Und es geht eben darum, ja, sie zu einem Verantwortungsbewusstsein zu erziehen, zu einem Bewusstsein für ihre Taten und eben vor allem dafür zu sorgen, dass sie nicht wieder straffällig werden. Und Don Claudio hat mir Folgendes gesagt. Er sagt nämlich, dass die Jungs, die bei ihm sind, es überhaupt nicht gewöhnt sind, dass man ihnen zuhört, dass man sie vor allem ohne Vorurteile anhört. Das ist was total Neues und dass es eben sehr wichtig ist, zuerst mal Vertrauen aufzubauen. Und wenn man das schafft, dann reden sie nämlich auch über das, was sie wirklich bewegt. Also Depressionen, Ängste und auch schmerzhafte Erfahrungen in der Vergangenheit. Aber genau eben dieses Vertrauen erstmal aufzubauen, ist ein sehr langwieriger Prozess. Es gibt auch immer wieder Rückschläge. Das haben wir, kann man sagen, mehr oder weniger miterlebt. Aber man muss auch sagen, die Rückfallquote von Jugendlichen, die in solchen Einrichtungen waren, also im freien Vollzug, die liegt laut Justizministerium bei unter 20%. Und wenn die Jugendlichen ihre Strafen aber nur im Gefängnis absitzen, dann sind wir schon bei über 30%.
Und wie wichtig ist denn so jemand auch wie Don Claudio? Also wie wichtig ist auch seine Rolle?
Also Don Claudio, ich war mit ihm eben in seiner Organisation und mit ihm auch im Gefängnis in Mailand. Und mir ist immer wieder aufgefallen, dass Don Claudio einfach erstmal eine Respektsperson ist, aber im positiven Sinne. In Mailand sind sehr viele Häftlinge mit Migrationshintergrund, ganz viele auch muslimischen Glaubens und Don Claudio ist ein katholischer Pfarrer, aber sie sind ihm mit sehr großem Respekt begegnet und es hat, glaube ich, genau damit zu tun, dass er ihnen erstmal zuhört, ohne sie zu verurteilen und eben es genau schafft, dieses Vertrauen aufzubauen. Und deswegen glaube ich, dass solche Personen ausschlaggebend sind, ob auch Resozialisierung, Reintegration funktionieren kann. Weil genau das sind viele von den Jugendlichen, die ich so auch kennenlernen durfte, nicht gewöhnt und ja, kennen sie einfach nicht, dass da jemand ist, der ihnen erstmal zuhört, dem sie vertrauen können.
Vielleicht können wir ja einen der Jugendlichen, die du auch getroffen hast, mal ein bisschen genauer kennenlernen. So, was haben sie dir so erzählt?
Also ich habe unter anderem Morgan kennengelernt. Morgan ist 19 Jahre, kam aus sehr schwierigen Verhältnissen, ist auch teilweise im Heim groß geworden. In der Familie waren Alkohol und Drogen ein großes Thema. Und ja, er ist schon relativ früh an die falschen Leute geraten und mit 17 Jahren zum ersten Mal im Gefängnis gelandet. Und ja, seine Erfahrung hat er mir folgendermaßen beschrieben.
Secondo me è un posto negativo perché se cioè puoi uscire da lì in modo sempre.
Er sagt, dass das Gefängnis ein negativer Ort ist, weil man eben immer als schlechtere Person herauskommt, als man reingegangen ist. Weil man eben im Gefängnis immer wieder Leute trifft, die sehr gut sind im kriminellen Leben, die bestimmte Dinge können, ob das jetzt Einbruch ist oder Drogenhandel, egal was. Und das bringt man sich dann gegenseitig bei, weil man auch sonst nicht so viel anderes zu tun hat. Also man sitzt halt rum, dann ist es vielleicht langweilig und dementsprechend, das haben wir auch häufiger gehört, gilt das Gefängnis ja auch als so eine Art Universität der Kriminalität, weil man eben viele Kriminelle kommen zusammen und lernen möglicherweise voneinander, wenn man nicht aktiv dagegen steuert. Und das ist eben das Ziel von Organisationen wie Kairos, von dem Gefängnisfahrer Don Claudio, aber auch teilweise im Gefängnis. Nur weil die Situation gerade so ist, wie sie ist, dass die Gefängnisse überfüllt sind, auch die Jugendgefängnisse, ist das halt immer schwieriger.
Und seit 2023 ist ja auch die Zahl der jugendlichen Insassen um 60% angestiegen. Und man fragt sich natürlich, wie kommt das denn jetzt dazu, dass so viele Jugendliche plötzlich im Gefängnis sitzen?
Genau diese Frage haben wir uns auch gestellt und es war auch so der Ausgangspunkt für unsere Doku. Und das hat ja ziemlich eindeutig auch mit der Politik zu tun. Und zwar kann man das, finde ich, relativ genau festmachen an einem Datum. Und zwar, oder an einer Zeit, und zwar im August 2023 ist es in Caivano, das ist eine Kleinstadt in der Nähe von Neapel, zu einer ganz furchtbaren Gruppenvergewaltigung gekommen. Da wurden zwei Mädchen im Alter von 10 und 12 Jahren brutalst vergewaltigt von einer Gruppe Jugendlicher. Ja, das hat zu einem Riesenaufschrei in ganz Italien geführt. Das war tagelang in der Presse. Und die Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ist dann nach Caivano gereist und hat angekündigt, dass sie jetzt durchgreifen wollen.
Ma siamo qui soprattutto per riportare la presenza seria.
Sie sagt, dass es jetzt eben an der Zeit ist, dass man hier den italienischen Staat wieder deutlicher spüren soll und eben auch die Autorität des Staates hier wieder herstellen soll, denn der sei in der Vergangenheit zu wenig präsent geworden. Und nach diesem Besuch hat die Regierung das sogenannte Caivano-Dekret, also benannt nach diesem Ort, verabschiedet. Und das eben hat ganz zugespitzt dazu geführt, dass man Jugendliche jetzt deutlich schneller ins Gefängnis stecken kann. Und das hat eben dann wirklich in kürzester Zeit dazu geführt, dass die Zahlen rasant angestiegen sind. Das Problem ist, in manchen Regionen, wie beispielsweise in Caivano, kann das tatsächlich helfen. Weil, das haben wir auch gelernt jetzt während der Recherche, in manchen Regionen kann man tatsächlich nur dann, wenn die Jugendlichen in die Fänge der Justiz geraten sind, an sie rankommen und sie wirklich resozialisieren. Solange sie in ihrem Umfeld bleiben, ist es fast unmöglich, da einzugreifen. Das Problem ist aber, das ist nicht ganz Italien. Dieses Gesetz gilt aber im ganzen Land. Und das bedeutet, dass Jugendliche, die weniger schwere Straftaten verübt haben, Kleinkriminelle, eben jetzt genauso schnell hinter Gittern landen. Und das sehen eben viele als äußerst kritisch an in Italien.
Du hast ja ein Gefängnis schon angesprochen, was so ein bisschen vorzeigemäßig ist, aber das gilt ja nicht für alle Jugendgefängnisse. Kannst du was so ein bisschen über die Bedingungen sagen? Weil Morgan hat ja zum Beispiel auch gesagt, für ihn ist das Gefängnis ein negativer Ort, weil man da ja noch auf andere Kriminelle trifft.
Also das ist auf jeden Fall durchaus problematisch, vor allem weil es eben immer voller wird. Das heißt, es sind mehr Menschen, mehr Jugendliche in einer Zelle, als eigentlich vorgesehen ist. Es bedeutet auch, dass, das haben wir jetzt in Beccaria gesehen und vor allem auch gehört, dass das Wachpersonal total überfordert ist. Weil man muss sich halt vorstellen, auch in den Gefängnissen gibt es Schulungen, Kurse, Sprachkurse, alles Mögliche. Das funktioniert aber nur, wenn genügend Wachpersonal da ist. Weil die Jugendlichen müssen ja immer aus den Zellen raus, irgendwo hingebracht werden. Auch wenn es innerhalb des Gefängnistraktes ist. Aber sie müssen bewegt werden und da müssen immer Leute dabei sein. Man kann auch den Unterricht oder die Ausbildungskurse, die angeboten werden, nur mit einer bestimmten Anzahl an Jugendlichen machen. Das heißt, da sind einfach die Ressourcen absolut an der Kapazitätsgrenze angekommen. Und das, was das Gefängnis eigentlich soll, nämlich auch eben versuchen zu resozialisieren, das ist da fast nicht mehr möglich. Und was wir eben auch mitbekommen haben, da steht auch jetzt bald ein Prozess an, ist, dass eben auch zu Gewalt kommt von Wärtern gegenüber Häftlingen. Und es ist noch nicht ganz klar, wie es zu diesen Gewaltausbrüchen gekommen ist. Aber es hat mit Sicherheit auch was mit diesen Zuständen zu tun. Also, dass diese Gefängnisse einfach überfüllt sind und dass die Leute, die dort arbeiten, einfach ihren Auftrag vielleicht nicht so erfüllen können, wie sie es gerne wollten. Abgesehen davon, dass natürlich auch, egal wo man ist, immer Leute geben kann, die einfach sich nicht an die Regeln halten auf beiden Seiten.
Danke, Verena, für deine Eindrücke und das Gespräch.
Sehr, sehr gerne.
Die ganze Doku Italiens Jugend im Knast findet ihr in der ARD Mediathek und wir verlinken sie euch auch in den Shownotes. Jetzt haben wir das gerade gehört mit der Justiz und wollen den Bogen mal etwas weiterspannen. Denn wie steht das Land eigentlich gerade da und die Ministerpräsidentin Giorgia Meloni? Ich spreche jetzt mit Tillmann Kleinjung aus dem ARD-Studio in Rom. Hallo Tillmann in Rom.
Hallo.
Sag mal, Giorgia Meloni galt ja lange als Trump-Verbündete und diese Freundschaft scheint jetzt aber erstmal vorbei zu sein, oder?
Na, sie hat ja ein bisschen gebraucht, bis sie gesagt hat, die Aussagen von Donald Trump über Papst Leo, die sind inakzeptabel. Und dann hat ihr Donald Trump, dem, wie ich finde, sehr großen Gefallen getan und hat gesagt, Giorgia Meloni ist inakzeptabel und er sei enttäuscht und so weiter. Wir kennen das ja mittlerweile, diese Rhetorik von Donald Trump. Warum hat er ihr diesen Gefallen getan? Ich glaube, für Giorgia Meloni war spätestens seit Beginn des Krieges der Vereinigten Staaten und Israels im Iran die Nähe zu Donald Trump tatsächlich eine Belastung. Donald Trump ist hier in Italien ähnlich unpopulär wie in Deutschland und ja, auch selbst ideologische Gesinnungsgenossen gehen auf größte Distanz. Es gab eine Veranstaltung von europäischen Rechtspopulisten in Mailand, über die wir berichtet haben. Und da fiel der Name Trump nicht einmal. Und das wäre vor wenigen Wochen oder 2-3 Monaten noch ganz anders gewesen. Also da gibt es tatsächlich niemanden mehr, der sich gerne irgendwie mit Trump gerade zeigen würde. Und das gilt natürlich auch für Giorgia Meloni. Und so gesehen überwiegt bei ihr sicherlich die Erleichterung, dass Donald Trump so reagiert hat, wie er reagiert hat.
Also kann ihr das jetzt vielleicht sogar auch erstmal helfen, weil sie sich dadurch von ihm lossagen konnte?
Ich würde das vermuten. Ich glaube, das hilft ihr erst einmal, weil tatsächlich Donald Trump und ihre Nähe zu Donald Trump, diese unterstellte Nähe, muss man ja sagen, zu Donald Trump, tatsächlich eher dann ihr geschadet hat zuletzt.
Und dann hat sie jetzt ja noch einen weiteren Verbündeten verloren, Viktor Orban in Ungarn, der hat gerade seine Wahl verloren. Schwächt sie das und inwiefern vielleicht auch?
Auch das würde ich in die Schublade Trump räumen. Auch dass Viktor Orban, vielleicht lehne ich mich da gerade sehr weit aus dem Fenster, aber dass Viktor Orban in Ungarn verloren hat, auch das würde ich sagen, kommt on the long run Giorgia Meloni eher entgegen. Weil auch Viktor Orban mit seinem EU-Kurs, ich blockiere hier alles, es geht nichts mehr vorwärts. Auch Viktor Orban war tatsächlich nicht mehr sonderlich populär und war ein Klotz am Bein auch von Giorgia Meloni. Und man hat ja gleich gesehen, sie hat dann sehr smart Modior gratuliert, direkt nach der Wahl. Der hat auch gleich entsprechend reagiert, der ist vermutlich ähnlich smart wie sie. Und es scheint da gleich eine ganz neue Syntonie zwischen zwei, wenn man so will, Konservativen in Europa zu geben. Und dieser Blockadekurs von Orban, der war für Giorgia Meloni, wenn man das genau betrachtet, ja auch nie ein Role Model. Also sie hat das ja nie nachgemacht. Sie hat sich solidarisch mit der Ukraine gezeigt. Sie hat Ursula von der Leyen dabei auch unterstützt und hat sich da letztlich dann auch inhaltlich nie auf den Weg von Viktor Orban begeben. Und von daher würde ich mich jetzt ganz weit aus dem Fenster lehnen und sagen, ja, die Niederlage von Orban, auch die passt gerade sehr, sehr gut für Giorgia Meloni.
Jetzt, wenn du dich eh schon aus dem Fenster lehnst, vielleicht gibt es denn irgendwelche neuen Freundschaften, von der wir vielleicht jetzt noch gar nicht so viel gehört haben, die sie da knüpft?
Also neue Freundschaften, überraschende Freundschaften. Ich weiß gar nicht, das darf man natürlich bei Giorgia Meloni nie so richtig hochhängen, weil sie natürlich da sehr situativ ist. Also zum Beispiel dieser erste kleine Austausch via Social Media mit Modior in Ungarn war natürlich schon so ein Zeichen. Da könnte so etwas auch hier wie eine Beziehung entstehen. Jetzt, als es darum ging, wie Europäer eben bei der Überwachung der Straße von Hormuz zusammenarbeiten und möglicherweise auch die USA unterstützen, da war Giorgia Meloni auf einmal sehr freundlich zu Macron in Frankreich und auch das haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Also sie ist da tatsächlich sehr wendig, sehr smart und weiß da auch immer situativ mit ihren Freundschaften umzugehen. Und dass sie und Friedrich Merz auch eine gute Beziehung verbindet, das ist auch kein Geheimnis.
Aber es gibt ja noch eine weitere Herausforderung für sie, nämlich das verlorene Referendum über die Justizreform. Und die wollte ja Meloni auch voranbringen. Über was wurde denn da nochmal abgestimmt? Ich weiß, es ist komplex, aber vielleicht kannst du das ja nochmal kurz zusammenfassen. Und was bedeutet das jetzt auch für Sie, dass dieses Referendum verloren wurde?
Also in diesem Referendum mussten die italienischen Bürgerinnen und Bürger über eine Verfassungsänderung abstimmen, mit der die italienische Justiz reformiert werden sollte. Dieses Referendum hat die Regierungsmehrheit eingebracht, aber eben um eine Verfassungsänderung durchzuführen, braucht man die Zweidrittelmehrheit im Parlament und wenn man die nicht hat, muss man das eben sozusagen dem Volk zur Abstimmung vorlegen. Und die Opposition hat gegen dieses Referendum tatsächlich sehr gekämpft und sie hat der Regierung vorgeworfen, sie wolle mit dieser Reform der Justiz die Justiz tatsächlich an die Kandare nehmen, unter Kontrolle bringen. Und tatsächlich ist das ja so ein bisschen das Leitmotiv dieser rechten Regierung in Italien von Salvini, von Meloni, auch von der Forza Italia, ehemals Silvio Berlusconi, dass man der Justiz immer wieder vorgeworfen hat. Das sind lauter linke Richter und Staatsanwälte. Und tatsächlich liegt der Verdacht nicht allzu weit entfernt, dass tatsächlich die Regierung versucht hat, hier die Justiz etwas mehr unter Kontrolle zu bringen. Technisch ging es eigentlich in Anführungsstrichen nur darum, die Karrieren von Richtern und Staatsanwälten zu trennen und die Selbstverwaltungsorgane der Staatsanwälte und Richter neu zu organisieren. Das ist objektiv betrachtet eigentlich jetzt kein großer Schritt gewesen, auch keine Riesenjustizreform, wenn man ehrlich ist. Und trotzdem lag da schon das Potenzial meines Erachtens drin, wenn man das will, die Justiz und vor allem die Staatsanwaltschaften stärker an die Regierungen zu bringen und stärker auch einem politischen Willen zu unterwerfen. Und dagegen haben sich die Italiener in sehr, sehr großer Mehrheit, das war keine knappe Abstimmung, sehr, sehr großer Mehrheit ausgesprochen. Und das war für Giorgia Meloni eine empfindliche Niederlage. Und es sah ein paar Tage lang schon so aus, als würde es so eine Art Regierungskrise geben, als würden möglicherweise Neuwahlen bevorstehen, also weit davon entfernt, dass Meloni am Ende war. Aber es sah krisenhaft aus. Sie hat dann selbst was gemacht, was ich sehr erstaunlich fand. Sie hat hart durchgegriffen. Sie hat zwei Mitglieder ihrer Regierung, die schon seit längerem mit verschiedenen Skandalen zu kämpfen hatten, einen Staatssekretär, eine Ministerin, entlassen, also förmlich zum Aufgeben gedrängt, um hier auch personell zu zeigen, wir machen einen Neuanfang. Und dann kam ihr eben jetzt auch publicity-mäßig die Geschichte mit Trump und das mit Orban, wie ich finde, sehr gelegen, sodass sie jetzt eindeutig wieder ihre Regierung in ruhigere Fahrwasser führen kann.
Und wie steht denn Italien wirtschaftlich da?
Ja, also Italiens Wirtschaft ist im vergangenen Jahr ein bisschen gewachsen, ein ganz kleines bisschen. Und in dem laufenden Jahr wird es auch, so die Schätzungen, ein kleines Wachstum geben. Diese Wachstumsraten sind nicht berauschend, vor allem wenn man sieht, dass die Energiepreiskrise durch den Iran-Krieg da noch gar nicht eingepreist ist in die Prognosen. Und wenn man sieht, dass ja Italien gerade eine gewaltige Geldspritze aus Brüssel bekommen hat, rund 200 Milliarden Euro aus dem Corona-Wiederaufbaufonds, der für Investitionen in Infrastruktur genutzt wird. Und die Frage ist schon erlaubt, wo stünde denn Italien eigentlich, wenn es diese riesige Geldspritze nicht gegeben hätte, wenn diese Milliarden nicht zur Verfügung stünden? Und was passiert vor allem, wenn diese Kredite auslaufen? Und das sind eben teilweise Kredite, die Italien irgendwann zurückzahlen muss. Was ist dann los hier, wenn die Regierung eben keine Investitionsmöglichkeiten mehr hat, sondern ganz im Gegenteil kürzen muss? Und deshalb würde ich sagen, Italiens Wirtschaft steht nicht so toll da, wie die Zahlen zurzeit aussehen.
Und Giorgia Meloni empfängt ja auch Regierungschefs wie Friedrich Merz, hast du ja gerade schon angesprochen. Sie arbeitet mit der EU konstruktiv zusammen, also so wirkt es zumindest. Ist das auch so?
Ich glaube, das trifft es ganz gut. Sie arbeitet konstruktiv mit der EU und der EU-Kommission und der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zusammen. Ich würde sie jetzt nicht als glühende Europäerin bezeichnen. Aber sie weiß, dass sie auf die EU angewiesen ist, vor allem auf diese Milliarden aus dem Wiederaufbaufonds, dass sie das irgendwann zurückzahlen muss. Da ist auch ganz viel Pragmatismus dabei. Ich würde jetzt dieses europäische Bekenntnis von Giorgia Meloni mehr als Pflicht als Neigung bezeichnen. Sie hat uns, das war ganz bezeichnend, anfangs dieses Jahres bei der Pressekonferenz erzählt, ich tue alles, was gut ist für Italien. Das ist ihr Credo. Und wenn es für Italien gut ist, konstruktiv mit der EU zusammenzuarbeiten, dann arbeitet Giorgia Meloni eben auch konstruktiv mit der EU zusammen und tut alles das, was dem eben nutzt und ist dann eben auch solidarisch mit der notleidenden Ukraine. Also das ist eine andere Form von Patriotismus als dieser blindwütige, mager Patriotismus von Donald Trump, würde ich sagen, sondern ein sehr pragmatischer Patriotismus, den sie da pflegt.
Und sie gibt sich ja schon immer sehr charmant, weltoffen. Ist das ihr wahres Gesicht?
Das wahre Gesicht der Giorgia Meloni. Und das würde ich gerne mal sehen. Ich kenne es nicht. Also sie macht sich ja unglaublich rar. Anders als jetzt den deutschen Bundeskanzler, den man, weiß ich nicht, heute bei der Hannover Messe, morgen beim Spargelstechen und übermorgen im Sauerland sieht oder bei einer Fraktionssitzung. Kriegen wir von Giorgia Meloni außer den institutionellen Terminen praktisch nichts mit. Sie kommuniziert mit der Öffentlichkeit und auch mit uns Medien vornehmlich über Social-Media-Kanäle. Da gibt es ein kurzes Video-Statement. Da hat sie komplett die Fäden selbst in der Hand, was herausgeht. Sie exponiert sich nicht bei irgendwelchen anderen Veranstaltungen. Klar, sie geht auch zu Messen. Klar, sie nimmt auch an Parteiveranstaltungen teil. Aber das wahre Gesicht der Giorgia Meloni aus diesen sparsamen Auftritten herauszukonstruieren, das ist für uns wahnsinnig schwer. Es gibt dieses charmante, dieses smarte Gesicht, das sie in der Öffentlichkeit immer wieder zeigt, aber wir kennen ja auch ein anderes Gesicht aus dem Wahlkampf, bevor sie Ministerpräsidentin wurde, oder auch aus Parteiveranstaltungen, wenn sie dann schreit, wenn sie laut wird, wenn sie zynisch wird, wenn sie richtig bösartig wird. Also dieses Gesicht kennen wir auch und sie sagt dann ja auch immer wieder Dinge, die dann auch die Kernwählerschaft, also dieses rechtsnationale Klientel tatsächlich auch befriedigen soll, wo man sagt, ah, das hat sie jetzt genau in diese Richtung gesagt, um auch diesem Teil ihrer Wählerschaft etwas zu geben. Also sie ist da tatsächlich sehr wandlungsfähig und ich bin weit davon entfernt zu behaupten, ich kenne das wahre Gesicht der Giorgia Meloni.
Nächstes Jahr wird gewählt. Wie fest sitzt sie denn im Sattel?
Also nach dieser Mini-Krise, nach dem verlorenen Referendum, würde ich sagen, sie sitzt wieder einigermaßen fest im Sattel. Das hat verschiedene Gründe. Auf der einen Seite ist sie, was die Popularität betrifft, deutlich am stärksten in dieser Regierungskoalition. Also Forza Italia ist ein Juniorpartner, also die Partei des verstorbenen Gründers Silvio Berlusconi, und die rechtsextreme Lega ist auch nur Juniorpartner. Und Salvini, der Chef der Lega, fällt immer wieder auf, dadurch, dass er tatsächlich ziemlich unmögliche Dinge tut und sagt. Und ich glaube, von dieser Negativfolie, da zeichnet sich dann Giorgia Meloni als die eindeutig vernünftigere Variante ab. Und das ist für sie auch von Vorteil. Gleichzeitig gibt es eine Opposition, die tatsächlich sehr heterogen ist. Da gibt es die Cinque Stelle, auch eine ehemals eher populistische Bewegung, heute eher eine linksalternative Gruppierung. Dann gibt es die große Sozialdemokratie in Italien. Und es ist noch gar nicht so richtig klar, wer könnte denn Giorgia Meloni herausfordern. Und auch das kommt ihr natürlich zugute. Von daher, glaube ich, wird diese Regierung tatsächlich, und das ist ja in Italien wirklich, hat Seltenheitswert, diese Legislaturperiode zu Ende bringen. Und ich würde mich wundern, wenn dann nicht wieder Giorgia Meloni antreten würde als nächste Ministerpräsidentin.
Danke, Tillmann, für deine Eindrücke und deine Expertise. Dankeschön.
Sehr gerne.
Und das war's auch schon wieder mit unserer Folge für diese Woche. Wenn sie euch gefallen hat, abonniert uns doch gerne. Lasst uns gerne auch ein Sternchen bei der Bewertung da und empfehlt uns auch euren Freunden, damit die uns eben auch finden. Habt ihr auch mal Themen, die wir unbedingt mal machen sollten, oder auch Kritik oder Anregungen? Schreibt uns gerne in die Kommentare. Das könnt ihr machen bei Instagram, Facebook oder YouTube. Oder auch gerne eine Mail schreiben an weltspiegel.podcast@ard.de. Ich bin Janina Werner. Redaktion diese Woche hatten Heribert Roth und Navina Lala. Mitgearbeitet an dieser Folge hat Nils Neubert und Caroline Mennerich. Und der Redaktionsschluss für diese Folge war Dienstagnachmittag, der 21. April.